Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Gut 1,5 Jahre sind die Olympischen Winterspiele von Peking jetzt her und damit auch der Moment, in dem die damals 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Valieva mit dem russischen Team erst den ersten Platz im Teamwettbewerb geholt hat und kurz darauf ihre positive Dopingprobe bekannt wurde. Bis heute sind die Medaillen für diesen olympischen Wettkampf nicht vergeben, weil das sportrechtliche Verfahren gegen Kamila Valieva immer noch nicht abgeschlossen ist. Kommende Woche wird der Fall vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass in der Schweiz verhandelt. Im Vorfeld habe ich darüber mit Lars Mordziefer, dem Chef der Nationalen Anti-Doping-Agentur in Deutschland, gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, muss Kamila Valieva aus seiner Sicht gesperrt werden?
Sicherlich ist das eine Aufgabe, die jetzt in erster Linie der Kass, also das internationale Sportschiedsgericht, zu entscheiden hat. Aber natürlich, wenn ein positives Analyseergebnis da ist, und das ist ja Fakt, haben wir erstmal einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Und dann muss im Einzelfall geschaut werden, wie es aussieht, ob eine Sperre festgelegt wird. Und da hängt es natürlich am Verschulden des jeweiligen Sportlers, der Sportlerin und der Gesamtumstände. Und wenn das zusammenkommt, dann ist am Ende des Tages auch eine Sperre auszusprechen.
Die Gesamtumstände sind ja aber auch, dass sie 15 Jahre alt war. Und das ist ja damals großes Thema auch gewesen, auch mit dem Stichwort Kinderschutz, Jugendschutz. Welche Rolle kann und sollte das Alter denn hier jetzt bei dieser Entscheidung spielen?
Minderjährige genießen nach dem Regelwerk einen besonderen Schutz. Und deswegen muss man da auch ganz genau hinschauen, welchen Verschuldens- oder Schuldvorwurf man tatsächlich einem minderjährigen Athleten oder einer Athletin macht. Da guckt man eigentlich auch eher hin, was die Hinterleute, also Trainer, Betreuerstab, Umfeld an Verschulden mitträgt. Also von daher, glaube ich, ist eine junge Sportlerin mehr Opfer als in den Täterbereich zu sehen. So sieht es auch das Regelwerk, das dann entsprechende Schutzmechanismen auch ergreift. Also von daher ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, hier auf diesen Fall ganz genau zu schauen und vor allen Dingen auf die Hinterleute.
Aber wie kommt man denn jetzt in diesem Fall, wie würde der Kaster jetzt genau an die Hinterleute rankommen?
Das ist für ein Sportgericht oder auch für eine Anti-Doping-Organisation, egal welche das jetzt ist, ob es der internationale Verband ist, die WADA oder die jeweilige nationale Anti-Doping-Agentur, echt schwierig. Also wir in Deutschland, um das als Beispiel anzuführen, arbeiten da ja auf der Grundlage des Anti-Doping-Gesetzes eng mit Staatsanwaltschaften und entsprechenden Ermittlungsstellen zusammen. Die können dann sich diese Umstände genauer anschauen und beleuchten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil ansonsten wird es natürlich schwer, weil im Anti-Doping-Bereich kann man nur Fragen stellen, auf Analyseergebnisse schauen. Aber recherchieren und ermitteln ist für eine Anti-Doping-Organisation schwierig.
In den USA gibt es ja zum Beispiel jetzt den Rodchenko Act. Das ist ein neues US-Gesetz, das sich ja eigentlich auf die Hinterleute bei internationalen Wettkämpfen konzentrieren will. Setzen Sie dann als Alternative darauf?
In der Tat, das ist ein weltumspannendes Regelwerk, wenngleich natürlich auch so ein bisschen schwierig in der Umsetzung. Natürlich hat die USA damit einen Standard gesetzt, der möglichst weltumfassend gelten soll. Aber auch da kommen wir an die regelungstechnischen Grenzen. Und wir müssen wissen, dass staatliches Recht ja nun erstmal für die Staaten selbst gilt und dementsprechend bei einer internationalen Veranstaltung schwierig zur Anwendung kommt. Egal, ob es jetzt tatsächlich in der klassischen Normen, also Regelwerksanwendung oder eben in den Ermittlungen. Also von daher ist es sicherlich ein wichtiges Hilfsmittel, aber es muss eben auch pragmatisch umsetzbar sein.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen globaler auf diesen Fall schauen oder vielleicht ein bisschen konkreter, aber dann global werden. Es ist ja so, dass die russische Anti-Doping-Agentur, die ja selbst jahrelang wegen der Verstrickung ins Doping-System suspendiert war, dass die sich, ja, ich würde jetzt mal sagen, quasi vor die Athletin gestellt hat, weil sie ja mit der Sanktion, mit dieser langfristigen Sperre jetzt bisher gewartet hat und weil es da eben aus Russland nicht diese deutliche Strafe gegeben hat. Was sagt das denn darüber aus, dass diese Agentur überhaupt gerade zugelassen ist?
Also zum Ersten weiß ich oder kann ich wenig zu dem Einzelfall sagen, wie es tatsächlich ermittelt und dann auch behandelt wurde in Russland und von der RUSADA, aber global oder das, was man eben aus den Medienberichten mitbekommt, ist das in der Tat nicht das, was wir uns natürlich an Transparenz und Offenheit wünschen würden in der internationalen Anti-Doping-Arbeit. Und das natürlich nochmal, wie Sie gerade zu Recht sagen, vor dem Hintergrund, dass ja sowieso ein Non-Compliance, also ein Nicht-Konformitätsverfahren und einer Non-Compliance von der RUSADA über dem Ganzen steht. Also das wirft kein gutes Licht auf das Gesamtverfahren, macht es schwierig, sich ein Bild zu machen, aber am Ende des Tages zählen die Fakten und da hat ja auch die Welt-Anti-Doping-Agentur gesagt, dass das nicht dem Regelwerk entspricht, hier möglicherweise einen Verstoß festzustellen, aber keine Sanktionen auszusprechen. Da gibt es also viel zu wenig Informationen drüber und deswegen finde ich es nur folgerichtig, dass die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, hier in ein Verfahren zum CAS, zum Internationalen Sportschiedsgericht geht.
Aber sieht nicht auch das ganze Anti-Doping-System eigentlich bei dieser Sache schlecht aus? Also wenn während der Spiele eine Dopingprobe bekannt wird, die zumal schon im vorherigen Dezember entnommen wurde und dann anderthalb Jahre später immer noch nicht klar ist, wer Gold, Silber und Bronze bekommen wird und wer möglicherweise gesperrt ist.
Ja, dieser Fakt ist unumwunden für die sauberen Sportlerinnen und Sportler, die in der Tat jetzt gebannt nach Lausanne gucken auf dieses mündliche Hearing, absolut schlecht. Das ist ganz klar. Aber trotzdem muss man schauen, wie sich das Anti-Doping-System auch für Olympische Spiele entwickelt hat. Jetzt waren es die ersten Olympischen Spiele, wo eine zentrale Anti-Doping-Organisation mit der ITA, International Testing Agency, umfassend die Kontrollen gemacht hat. Also da ist schon mehr Bewegung, mehr Entwicklung drin als in den Jahren und in den Veranstaltungen zuvor. Ja, nichtsdestotrotz ist es an den Abläufen, am Qualitätsmanagement sicherzustellen, dass alle Ergebnisse deutlich vor einem Wettbewerb bei den Olympischen Spielen vorliegen. Wir versuchen das eben auch in Deutschland mit den entsprechenden Tests. Aber wenn Sie dann die letzten Tests wirklich ein paar Tage vor den jeweiligen Wettkämpfen dann auch noch nehmen, wird es dann manchmal auch sportlich und schwierig. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages brauchen wir schnellere, zügigere Verfahren, die wir auch international immer anmahnen.